Diese Folge wird dir präsentiert von Peloton. Find your push, find your power.
Kann man nicht leicht beheben, über den Dover rüber weg, rüber weg.
Einfach mal lucken.
Es ist soweit, die erste Kerze brennt und wir sind immer noch am Start. Der Mein Horrormonat, der November, ich habe es letzte Woche gesagt, ist überstanden. Wir sind im Dezember angekommen. Der erste Advent, es ist Weihnachtszeit. Ich bin in Weihnachtsstimmung und wir gehen so Richtung Endspurt des Jahres und wollen trotzdem jetzt hier nicht irgendwie mit Rückblicken anfangen. Das kommt bestimmt noch in den nächsten Wochen. Wir wollen weiter nach vorne schauen, wir wollen weiter Gas geben, ohne Müdigkeit auch. Wenn ich mich jetzt schon wieder entschuldige für ein, zwei Gainer von Toni während der Folge, die werden sicher kommen. Aber trotzdem, die Frage rüber nach Spanien, wie immer. Wie hast du denn deinen ersten Advent verbracht? Da bist du doch mal, ne? Da bist du doch mal voll dabei. Kerze anzünden und so weiter, ne? Da, das ist auch dein Ding.
Zündet man die an und lässt die brennen dann so bis zum nächsten? Oder wie ist das eigentlich? Oder pustet man die abends aus?
Boah, das muss ich auch sagen, ne? Ich bin echt so ein... Nee, Feuerteufel bin ich nicht, wie sagt man das? Also wenn ich aus dem Raum gehe, muss ich die, also habe ich irgendwie so einen Tick, muss ich die auspusten. Ich kann irgendwie keine Kerze brennen lassen. Das geht so
grundsätzlich
nicht.
Auch erstmal nicht schlecht.
Vor allem nicht über Nacht.
Ja, hier wurde gar keine angezündet.
Natürlich.
So sehr im Weihnachtsmodus bin ich hier. Es war ein stinknormaler Sonntag, wenn ich das mal so sagen darf.
Keine Adventskalender?
Doch, die Kinder haben schon Adventskalender aufgemacht, aber da holen die dann aus der 1 was raus, was auch so zu Mengen einfach sonst schon so in den Kisten und Kühlschränken liegt. So, das ist dann auch egal, ob man das jetzt aus dem Kalender holt. Also Felix, da muss ich dir die romantische Stimmung, das muss ich dir direkt wieder hier...
Wieder einmal?
Muss ich dir den sogenannten Wind aus den Segeln nehmen.
Den Zahn ziehen?
Den sogenannten Zahn ziehen. Aber ich möchte dich jetzt auch natürlich nicht rausholen, aber das ist natürlich... Diese Stimmung musst du natürlich sehr lange aufrechterhalten, ne? Diese Weihnachtsstimmung, wenn du damit am 1. Dezember anfängst, das muss man schon sagen.
Also bist du der, sozusagen der Grinch, ja? Oder seid ihr alle Grinches da in Madrid?
Ja, es ist einfach noch zu früh, Felix. Du kannst... Wann geht
das bei dir denn los?
Ja, du, Felix, du kannst ja jetzt auch nicht am 1. Dezember in Weihnachtsstimmung sein. Das kriegst du bis zum 24. nicht gehalten. Das möchte ich jetzt schon mal ankündigen. Von daher geht das hier...
Lichterketten im Garten draußen leuchten schon.
Also hier ist es eigentlich so, also bisher war das immer so, dass 0,0 Weihnachtsstimmung war eigentlich, bis ich das letzte Spiel gespielt habe vor Weihnachten, weißt du, und das war ja meist irgendwie noch bis zum 21., 22. Und dieses Jahr merke ich, dass es höchstwahrscheinlich auch ohne Spiel so sein wird. Also fragst du mich so am 22. nochmal rum.
Ja, ich frage das jetzt jede Woche, bis ich dich endlich so weit habe.
Ja, das kann man einem, glaube ich, nicht einreden. Ne?
Kann man denn so ein Grinch sein? Naja, gut. Aber ich muss sagen, ist bei mir auch so seit den Kindern, ne? Seitdem die Kinder da ist, ist es bei mir auch wieder mehr geworden. Und das ist natürlich, man erlebt das dann wieder so ein bisschen anders. Aber da lasse ich mich auch gerne anstecken. Ich finde die Weihnachtszeit schön. Deswegen war für mich so dieser Switch auch von November auf Dezember war für mich jetzt auch gefühlsmäßig sehr wichtig. Ja, also Adventskalender und so morgens, das sollte schon ganz schön sein.
Die Hunde haben Adventskalender.
Boah.
Die haben was bekommen. Das liegt zum Beispiel nicht im Kühlschrank sonst. Das war, wenn man eine Besonderheit finden möchte, dann doch noch krampfhaft.
Fünf Adventskalender?
Fünf Adventskalender, ja, das ist richtig. Ja.
Na
das
gut.
Kann noch dazu, das kann ich noch dazu beitragen.
Haben wir das auch geklärt. Ich bleib aber dran, die nächsten Wochen. Weil bei uns zu Hause ist nämlich auch noch jemand eingezogen.
Bei euch ist jemand eingezogen?
Ja, nämlich ein Wichtel.
Ein Wichtel, ja. Ja, okay. Ja,
davon werde ich berichten.
Und der macht sein Unheil über Nacht, ne?
Der macht Quatsch. Ja, heute hat er sich eine Rutsche gebaut ins Müsli rein und dann hat er da alles verschüttet. Heute Nacht.
Ja.
Ich halte dich auf dem Laufenden. Was wir natürlich besprechen.
Schreib mal mit, kann er nächste Woche sagen, was der so die Woche getrieben hat, ne?
Das ist richtig. Was wir aber besprechen müssen jetzt, Toni, ist ganz klar, es gab den deutschen Klassiko am Wochenende. Dortmund gegen Bayern und ich muss sagen, für mich gefühlt vorm Spiel hat das wenig mit Klassiko zu tun gehabt, weil ich weiß nicht, also diese Magie Dortmund-Bayern war über Jahre da. Und ich habe wirklich auch eingeschaltet und dachte, komm, schaust dir den Klassiko an. Aber irgendwie so im Vorfeld dachte ich, boah, das ist nicht mehr das, was es so vor fünf, sechs Jahren war, Dortmund gegen Bayern.
Warum?
Ja, irgendwie vom Gefühl her, weil Dortmund viel mehr auf Augenhöhe war zu der Zeit damals. So finde ich jetzt die letzten Jahre irgendwie nicht mehr so. Es gab ja auch mal relativ viele klare Ergebnisse, finde ich, in diesen Duellen. Aber das Spiel hat mich eines Besseren belehrt, das wollte ich nämlich sagen.
Ah, okay.
Ja, das wollte ich nämlich sagen, denn ich fand, habe lange nicht so ein Spiel gesehen, wo so viel Intensität da war. In der Bundesliga vor allen Dingen.
Ist also?
Ja. Siehst du anders?
Ja, bisschen schon.
Boah, ich fand schon, also gerade so auch in der ersten Halbzeit, wie die ja beide nach vorne verteidigt haben, Tempo, also Aggressivität in den Zweikämpfen und so weiter, fand ich schon. Also können jetzt nicht immer auch gehen, jetzt sind ja 5 Tore gefallen in der Halbzeit oder viele Chancen, aber es war irgendwie so.
Nee, darum geht es mir auch
gar
nicht.
Es ging ja schon richtig zur Sache, fand ich. Und ich finde, das lebt auch so ein bisschen davon, ne? So mal so kleiner Schubser gegen den Trainer da an der Seitenlinie und so weiter, was es dann gab. Das hat mich irgendwie so die letzten Jahre so ein bisschen vermisst. So, weißt du, dieses Klopp gegen Sommer-Ding so. Da habe ich ja mal Bock drauf.
Ja gut, jetzt bist du aber direkt schon wieder umgeswitcht von irgendwelche Sachen an der Seitenlinie hin zum Spiel an sich.
Ja, das gehört doch dazu.
Ja, das schon. Also ist ja trotzdem irgendwie immer ein besonderes Spiel, ne? Ich meine, du hast recht, das ist wahrscheinlich einfach dann irgendwann auch so ein bisschen an, wie soll ich sagen, Brisanz verliert, wenn jetzt, sag ich mal, Dortmund, und davon ist ja auszugehen, immer deutlich hinter Bayern landet oder auch nicht wirklich in Reichweite ist, da irgendwie diese Brisanz im Vorfeld reinzureden. Aber klar, das Spiel muss ja doch immer gespielt werden. Und ich fand es auch, muss ich sagen, also ich fand das vorneweg zu geben, das Ergebnis absolut in Ordnung am Ende. Der Spielverlauf hat das hergegeben. Ich fand zum Beispiel das erste Halbzeit war, also ich finde jetzt nicht, dass Dortmund das extrem gut gespielt hat, aber sie haben es wirklich gut verteidigt. Also das muss man wirklich sagen. Das ist ja auch was da nicht immer so funktioniert hat. Die haben es wirklich Leidenschaft verteidigt und dann haben sie das in der ersten Halbzeit halt, haben sie wirklich das 2-3 Mal davon profitiert, dass Bayern eben nach wie vor sehr hoch verteidigt. Und das ist dann, wenn du halt dann, wie jetzt bei dem Tor, Geschwindigkeitsnachteile hast dann auf der Seite, ist das dann halt manchmal gefährlich, das weiß man ja auch. Und fand aber, dass Dortmund das wirklich sehr, sehr diszipliniert und gut gemacht hat, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass richtig gut gespielt ist oder wunderbar gespielt ist oder so.
Dem möchte ich doch auch zustimmen. Das sehe ich ähnlich. Ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen. Dann vielleicht noch zu dem anderen Tor, zum 1:1 von Musiala. Ist ja auch mal toll, jetzt hat er jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Kopfballtore gemacht in der Saison schon, innerhalb von kurzer Zeit. Es reden alle, ja, war der am Kopfballpendel und so weiter. Ich glaube, das ist...
Ein Tiger,
ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass
es... nicht, siehste.
Ich glaube einfach, dass es eher an der Positionierung liegt, dass er jetzt diese Tore macht. Weil ich hatte bei ihm das Gefühl, dass er so sich dann eher an der 16-Linie wohlfühlt, so wenn dann der Rückpass kommt und so weiter, um da den Abschluss zu suchen. Mittlerweile, finde ich, läuft er einfach auch viel...
Verständlicherweise.
Ja, aber mittlerweile läuft er auch viel mehr durch, so, weißt du, um in diese Situation zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt irgendwie an der Art vom neuen Trainer liegt, dass er ihm das auch vermittelt hat. Aber der läuft halt einfach durch und kommt automatisch viel mehr in die Situation, wo er dann auch diese Flanken direkt abnehmen kann. Vielleicht konnte er vorher schon Kopfball, nur jetzt ist er auch in der richtigen Position. Ich muss sagen, ist schon, obwohl, das war jetzt bei dem Tor, ne, haben sie erst natürlich Niki Süle ausgenockt. So, ein bisschen Freiraum zu schaffen im Strafraum, aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass er am Kopfballpendel liegt. Ich glaube schon, dass er eher einfach jetzt eine andere Positionierung hat. Ohne das andere zu verlieren. Ich meine, er hat auch schon aus der Distanz jetzt getroffen, aber das ist nochmal einfach eine neue Stärke, die er jetzt so ein bisschen unlocked hat, glaube ich.
Ja, also erstmal zum Tor, war ja auch dann irgendwie noch, wird dann noch erzählt, dann natürlich spielst du den Ball da nicht ins Aus, da brauchen wir nicht drüber.
Ja, es ist ja auch zu wenig Zeit, sag ich mal, dazwischen vergangen, wo du die Möglichkeit hattest, den auszuspielen.
Nein, vor allem du bist ja, wenn du jetzt an der Mittellinie bist, spielst du ins Aus, aber es waren noch 5 Minuten, du bist da im Strafraum. Man hat auch gesehen, dass er in meinen Augen jetzt nicht unbedingt bewusstlos ist, sondern
wobei,
hat einen auf die 12 bekommen.
Wobei ich ja glaube, die Regel an sich heißt ja nicht, dass sie den Ball ins Aus schießen müssen, aber sobald es irgendwie eine Kopfverletzung geben kann oder ein Kopftreffer ist, muss der Schiedsrichter abpfeifen. Ich glaube, das ist eher, worüber er sich aufregt.
Ja, aber es ist natürlich auch mit ein bisschen eine Ermessensentscheidung. Ne? Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man da abpfeifen muss. Mhm. Und als Mannschaft, wie gesagt, spielst du den Ball auch nicht ins Aus. Da hat sich, glaube ich, auch keiner beschwert drüber. Ne? Was eher das Problem war, in meinen Augen, waren das nicht, dass Niki Süle auf dem Boden lag, sondern dass alle anderen, die dann auch noch in der Mauer waren, da irgendwie reklamieren und stehen bleiben. Ja. So, und da war ja nicht nur Musiala frei in dem Bereich, sondern da waren 3, 4 Bayern-Spieler, die einfach dann weitergemacht haben und auf die Flanke gewartet haben. Die Dortmund-Spieler, wenn du das nochmal guckst, die stehen dann alle am ersten Pfosten da ungefähr, wo die Mauer war, weil sie aufgehört haben zu spielen. So, und das war dann eher das Problem, warum das Tor gefallen ist. Aber nein, zu Jamal, was soll ich sagen? Also ich finde es schon extrem, wie abhängig Bayern von ihm ist, jetzt schon. Also vor allem gegen gute Gegner, ne? Also irgendwie dann mal so einen durchschnittlichen Bundesliga-Gegner, den spielst du dann auch mal so als Bayern mit der restlichen Qualität, die sie haben. Aber gegen gute Mannschaften, wo man ja wirklich fairerweise sagen muss, dass Bayern da auch noch Probleme hatte oder hat diese Saison gegen wirklich gute Mannschaften. Ne? Mhm. Also wenn wir es mal runterbrechen auf jetzt Dortmund, Leverkusen, Aston Villa, Barcelona, auch PSG ein bisschen so, das sind ja alles, wo ich jetzt sagen würde, das sind die guten Gegner. Ne? Und da haben sie in meinen Augen noch nicht überzeugt bisher. Und allgemein vom Spiel, wenn man jetzt auch das Spiel gegen Dortmund sieht, wo Dortmund halt natürlich irgendwie gut verteidigt hat, kompakt verteidigt hat, ne, alle alles reingeworfen haben, da ist es schon wahnsinnig auffällig, wie extrem abhängig Bayern davon ist, dass Jamal Sachen individuell löst, dass er
der. Also du sagst auch zu abhängig am Ende.
Naja, ist ja wurscht, solange er fit ist und da ist, ist ja alles gut. Da kann man ja gerne abhängig sein vom Spieler. Ja. Aber es ist überraschend, wie abhängig sie sind von Jamal, wie abhängig sie davon sind, von ihm überhaupt Chancen zu kreieren, weil er dann der ist, der individuell was löst und eine Überzahl herstellt und eine gefährliche Situation kreiert, für sich selbst oder für einen anderen. Und wie wenig das der Fall ist, wenn er entweder nicht auf dem Platz ist oder nicht sein bestes Spiel macht. Und das ist nochmal ein Next Step. Also ich finde, die letzten ein, zwei Jahre war er auch schon extrem wichtig für sie. Und da hatten sie aber, finde ich, drumherum immer Spieler, die auch in der Lage waren, viele Sachen zu kreieren. Aber ich finde, jetzt auch, wenn ich das Spiel, sind ja manchmal kleine Situationen, wo manchmal nichts bei rauskommt, was dann viele Leute ganz schnell vergessen. Aber wenn du wirklich dieses Spiel siehst, wann kriegt es Bayern hin, eine Aktion zu kreieren, die mal gefährlich wird, wo man das Gefühl hat, jetzt haben sie mal kurz Überzahl. Das ist immer, wenn Jamal einen auf dem engen Raum ausspielt, eine Bewegung macht, auf jeden Fall ist er immer beteiligt. Und das ist für mich im Umkehrschluss eben Abhängigkeit davon, gegen gute Gegner Spiele zu gewinnen. Und das ist der Fall.
Das heißt, du würdest auch sagen, jetzt wo Harry Kane ja auch verletzt ist, also ist es schlimmer, also es wäre schlimmer, wenn Musiala fehlt, als wenn Kane fehlt?
Ja, du brauchst natürlich den Abschlussstürmer, aber ich sag mal so, für Bayern sind natürlich beide irgendwo unersetzlich, aber das Kreieren, finde ich, ein, der immer nochmal was abschließt, und wenn es Jamal jetzt selbst ist wie gegen Dortmund, oder da haben sie ja schon Leute, die Tore schießen können noch, ne? So ist es ja nicht, aber ich glaube, selbst wenn man den Kane fragen würde, wenn dann so jemand wie Jamal hinter ihm fehlt, dann wäre es für ihn, glaube ich, auch deutlich schwieriger, selbst Tore zu machen. Deswegen glaube ich, dass das schon zwei Spieler sind, von denen sie abhängig sind, aber nochmal einen Tick mehr von Jamal in meinen Augen, wäre einfach in der Kreation natürlich nochmal viel wichtiger ist.
Das Gute ist ja, es gibt gleich den nächsten Kracher. Jetzt morgen Abend geht's gegen Leverkusen, und so aus alter Tradition, ne? Ich weiß ja noch, wie du deine Champions League-Spiele hattest und wir dann immer hier saßen und die besprochen haben und ich dann ja auch natürlich meinen Tipp abgegeben habe, weil wir das Spiel dann schon gespielt, das wäre
habe ich ja nie gemacht, ne?
Nee, kannst du jetzt beitreten, meiner Tippgemeinschaft. Und das haben wir ja mal gern gemacht, ne? Da habe ich mich auch mal gern dran messen lassen.
Dass die Spiele hat ja auch dann, ganz oft, relativ oft geklappt eigentlich, ne?
Dass die Spiele dann ja schon gespielt waren, als die Folge rauskam. Deswegen kleine Prognose für das Spiel jetzt, Pokalspiel Bayern gegen Leverkusen. Ich sehe da wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es ist schwierig, weil Leverkusen, finde ich, auch nicht so diese Topform hat. Viele Punkte auch schon gelassen, viel unentschieden gespielt, nicht mehr so überzeugend, nicht mehr so klar. Haben jetzt natürlich jetzt hier zwei Spiele in Folge gewonnen, mit Champions League 3, aber jetzt auch mit dem Ausfall von Harry Kane und so weiter. Ich sehe da wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also ich sag auf jeden Fall Verlängerung.
Ja, ist jetzt aber nur ein halber Tipp, ne?
Jetzt musst du
den ganzen Weg gehen.
Ja, okay. Verlängerung, und dann das Spiel wird auch in der Verlängerung entschieden. Es gibt kein Elfmeterschießen. Bayern gewinnt in Verlängerung. So, zweite Hälfte der Verlängerung wird das Siegtor fallen. Boah, lass ich mich wieder. Muss ich ja wieder zittern morgen Abend am Endgerät.
Ja, vor allem musst du lange wach bleiben. Das ist ja. Also allein deswegen möchte ich bitte, dass das in 90 Minuten beendet ist. Ich glaube aktuell, dass Bayern besser ist, auch ohne Kane. der zwar am Ende der, klar, der Abschlussspieler ist und da ist er auch, glaube ich, nach wie vor Weltklasse. Trotzdem glaube ich, dass er in vielen anderen Sachen um den Strafraum herum auch oft nicht viel teilnimmt, so dass das im Spiel bis zum 16er Bayern nicht sehr wehtun wird, dass er nicht da ist. Aber sie dann schon noch die ein, zwei Spieler finden, die dann auch den Abschluss trotzdem haben. Und ich sehe, wie gesagt, Leverkusen auch aktuell nicht ganz so. Ich meine, es ist natürlich irgendwie mal gefährlich, ne? Es ist ein Spiel, DFB-Pokal, da kann wirklich recht viel passieren. Ich denke oder glaube auch, dass Xavi so gut und schlau ist, dass er auch aus dem Ligaspiel, wo Bayern wirklich klar besser war, ja, auch wenn es am Ende 1-1 ausging, dass er auch sich dieses Spiel nochmal sehr gut anschauen wird und Anpassungen machen wird. Ein, zwei Spieler jetzt ja auch am Wochenende nicht gespielt. Ich glaube, Wirtz ist erst reingekommen, zum Beispiel. Also mit, ganz sicher auch mit Blick auf das Spiel. Es sind schon Voraussetzungen, würde ich wirklich sagen, 50-50. Aber ich glaube, dass die Form aktuell bei Bayern ist. Dazu ein Heimspiel. Und deswegen würde ich auf ein 2-1 gehen für Bayern.
Mal gucken. Stehen wir jetzt da. Kommen wir jetzt nicht mehr.
Und Hauptsache in der regulären Spielzeit. Das ist wichtig. Gut,
daran lassen wir uns messen. Aber ich finde so allgemein, wenn jetzt, auch als neutraler Zuschauer, ich habe einfach Bock da einzuschalten, wenn Jamal Musiala und Florian Wirtz auf dem Platz stehen, habe ich da einfach Lust zuzuschauen. Vielleicht wird das ja so, obwohl man muss gucken, ob der Wirtz dann auch in Leverkusen bleibt, aber so, das so in den nächsten Jahren auch das deutsche Klassiko. Wir werden sehen, wir lassen uns daran messen.
Werbung.
Find your push, find your power, Toni, da müsste es doch bei dir klingeln, oder? Da weißt du doch, was gemeint ist.
Stichwort Peloton.
Ja.
Richtig.
Da ist es doch. Ja, das ist es. Und Peloton ist ja nicht nur einfach ein Fitness-Experte, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne? Ich meine, das kann ja irgendwie jede Fitnessstudio oder jede App. Peloton versteht es, was uns Menschen antreibt und bietet natürlich auch eine große Vielfalt, das haben wir schon mal angesprochen. Für dich natürlich ganz wichtig, Outdoor-Laufen. Ne, da bist du ja ganz vorne dabei, aber ja, natürlich auch Yoga oder Strength. Da gibt's auch 16 Disziplinen, also es ist nicht nur das Bike, wo du ein bisschen, ne, dein Cycling machen kannst. Es ist wirklich eine große Vielfalt und ganz wichtig für Peloton ist auch das Thema Komfort, Toni.
Ja, das ist richtig. Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man diese von dir angesprochene Vielfalt auch nutzen kann. Ne? Ich meine, wir sind ja alle so auch mal so ein bisschen Gewohnheitstiere, ne? Und dann trainierst du zu Hause und das ist ja auch alles gut, das haben wir ja schon gesagt. Aber was passiert dann, wenn du unterwegs bist? Ne? Es gibt ja dann immer die dann Ausreden und das kann ich nicht und schaffe ich nicht und da habe ich ja mein Zuhause-Gym nicht und so weiter. Diese Ausreden gibt's hier nicht, denn mit Peloton kann man eben mit der App, du hast es gesagt gerade, ob das Yoga ist oder auch andere Disziplinen, was kann man da eben auch unterwegs machen, da gibt's auch keine Ausreden dann nachher im Urlaub, dass man irgendwie zurückkommt und 6 Kilo mehr hat, weil man ja keinen Sport machen konnte. Nein, das ist Quatsch. Mit Peloton kann man das machen, Felix, dann nimmst du deine Matte mit und dann kannst du zumindest ein bisschen yogieren. Heißt das yogieren? Ich habe keine Ahnung.
Mit Sicherheit.
Ein bisschen Yoga machen zum Beispiel oder natürlich auch ganz viele andere Sachen. Das ist das Angebot und das ist, Felix, sehr komfortabel. Da gibt's in meinen Augen wirklich keine Ausreden oder auch hier ein bisschen Boxing, ne? Boxing, Pilates, also da kommt wirklich...
Wird mal wieder Zeit. War das nicht Corona-Zeit, wo du angefangen hast zu boxen?
Ja, ist richtig.
Ja, dann los, dann schwing dich mal wieder ran da an den Boxsack. Es gibt ja nämlich auch Cardio-Workouts mit Boxen, nämlich bei Peloton. Und da kann ich dir zum Beispiel 30, ja, ich muss ehrlich sein, anstrengende Minuten mit Selena ans Herz, kann ich dir da legen. Denn da geht's wirklich nur ums Verbessern der Punches. Da habe ich bei dir so ein bisschen eine Schwäche ausgemacht. Und was an dem Kurs besonders Spaß macht, der Kurs heißt Rock Shadow Boxing, dass man da auch Musik aussuchen kann, die im Hintergrund läuft. Ich habe mir da zum Beispiel Nirvana rausgesucht, das bringt nämlich richtig Spaß und Power.
Ja, ist auch wirklich eine gute Option. Werde ich, denke ich, anfangen. Von daher, da gibt es keine Ausreden, ne? Das kann man machen. Vielfalt ist da, Komfort ist da, zu Hause, unterwegs, alles möglich mit Peloton. Also, Felix, da kann und muss man fast fit bleiben, ne?
Ja, also mein Komfort ist es wirklich, dass ich einfach nur ein Zimmer weitergehe, wo mein Bike steht und dann bin ich da wirklich am Start, weil da muss ich irgendwo, jetzt gerade in den Monaten, muss ich nicht raus in die Kälte und so weiter. Ein Zimmer weiter und das ist wirklich Komfort. Das kann ich bestätigen.
Ja, und du hast es ja auch schon gesagt, Toni, wenn ich mal jetzt nicht zu Hause bin und das ist ja jetzt wirklich in letzter Zeit relativ oft, dann habe ich Peloton trotzdem dabei unterwegs.
Und es ist auch schon mal passiert, dass ich so abends im Hotel, habe immer ganz gute Hotelzimmer, da ist genug Platz, dass ich da so ein Stretching mit Ben gemacht habe, so vorm Schlafen gehen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch geholfen. Ja, weil man da auch einfach gut runterkommt vorm Schlafen gehen. So, dann bleibt nur noch zu sagen, Peloton ist nur über Amazon und Fitshop zu erwerben, das solltet ihr wissen. Und den Rest, würde ich sagen, gibt's wie immer in den Shownotes.
Sportfrei.
Werbung Ende.
Wir wollen noch mal kurz auch zu einer anderen Top-Mannschaft kommen, aus der Premier League, wo es alles andere als top läuft. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben jetzt nicht jedes einzelne Spiel gesehen, aber bei Manchester City, die haben jetzt 6 Spiele in Folge nicht gewonnen, davon 5 verloren. Das eine Unentschieden war nach 3-0-Führung 3-3 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League. Also da scheint einiges im Argen zu sein. Und da stelle ich mich jetzt so die Frage, ohne jede einzelne Szene bewerten zu können, aber wie kann so eine Mannschaft, die so dominant ist die letzten Jahre, wir reden ja nicht nur von letzten Jahr, die letzten Jahre und so stark, so fast unbezwingbar ist, ich meine, das habt ihr auch teilweise gemerkt mit Real, hat dann Gott sei Dank letztes Jahr auch nochmal geklappt, aber trotzdem, die so stark ist, wie so eine Mannschaft, jetzt auf einmal 6 Spiele in Folge, auch teilweise relativ klar, jetzt gestern 2-0 gegen Liverpool verloren, davor 4-0 bei Sporting in der Champions League verloren, dann haben sie gegen Tottenham 4-0 verloren, also so extrem vor allen Dingen auch, und du kennst Pep ja auch so ein bisschen, was da so, wie das passieren kann. Also ich kann mir diese Frage nicht beantworten.
Ja, sind wahrscheinlich nicht nur ein Grund. Also wir hatten das in dem Jahr, wo ich Pep hatte, hatten wir das nicht. Da haben wir ja wirklich, also ich glaube, das Einzigste war wirklich dann da das Champions League Halbfinal aus mit Bayern gegen Real damals. Ansonsten sind wir, glaube ich, im März Meister geworden mit Pep oder so. Also so eine Phase von so vielen Spielen am Stück zu verlieren, hatten wir nicht. Und man kommt ja dann manchmal einfach so ein bisschen in so einen Strudel rein. Ne? Da waren mit Sicherheit bei diesen 6-7 Spielen auch welche dabei, die hätten in eine andere Richtung gehen können, aber die gehen dann halt nicht in die Richtung, wenn du in solche Fahrwasser gerätst. Mhm. Ich denke verschiedene Gründe. Also wahrscheinlich ist die Form bei jedem Einzelnen nicht ganz so da, Selbstvertrauen. Ich glaube, De Bruyne ist, glaube ich, aktuell verletzt, Felix.
Nee, der wird immer noch eingewechselt.
Ja, ist so. Ja, zumindest nicht ganz fit, glaube ich. Hatte 2-3 schwere Verletzungen ja in letzter Zeit und ist nicht ganz fit. Dann darf man nicht vergessen, dass wir dann wieder ein Beispiel davon haben, von Spielern, die vor allem auffallen, wenn sie fehlen, mit Rodri.
Ja.
Das ist einfach so, dass das ein absoluter Anker ist, auch wenn man das jetzt nicht in jedem Spiel dann, wenn er spielt, das Gefühl hat, aber es ist ja am Ende so für die Mannschaft.
Das sehen wir auch bei Real teilweise, diese Saison.
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber es ist einfach so, dass da jemand fehlt, der auch so einer Top-Mannschaft, wo man, wir hatten es gerade, bei Jamal von der Abhängigkeit, auf einmal bei solchen Kadern und Top-Mannschaften denken sollte, dass so eine Abhängigkeit nicht bestehen sollte, weil da 25 Weltklasse-Spieler sind. Es gibt trotzdem einzelne Spieler, die sind nicht zu ersetzen, und das ist bei Rodri und Manchester City der Fall. Und das sieht man, und die werden da auch wieder rauskommen, weil sie am Ende trotzdem gut sind. Aber ich glaube, dass schon so ein bisschen so eine Neuordnung aktuell da ist. Dann so ein bisschen so ein Strudel mit vielleicht auch so ein bisschen Ergebnis Pech, dann kriegen sie es, glaube ich, aktuell wirklich nicht so hin, das, was sie auch stark macht oder stark gemacht hat, dieses extreme hohe Pressen und dieses extreme Kompaktsein, dieses Verteidigen, das haben sie aktuell nicht ganz so. Und ich habe immer wieder gesagt, wie sehr auch das Selbstspielen oder auch das Verteidigen dann Einfluss hat auf den eigenen Ballbesitz dann auch. Und weil City ist ja, glaube ich, die Mannschaft, die den Ball am schnellsten wieder gewonnen hat, wenn sie ihn verloren hat, oder am höchsten gewonnen hat. Und wenn das eine Zeit lang nicht der Fall ist und du dann auch als City, was du nicht magst, mal ein bisschen mehr hinterherläufst, dann wirkt sich das am Ende auch aus, das, was du mit dem Ball machst. Also ist, glaube ich, aktuell einfach, gibt es da ein paar Probleme. Bin trotzdem überzeugt, dass sie gerade mit dem Trainer, den sie haben, auch dann, jetzt muss man natürlich schauen, in der Liga Liverpool 11 Punkte, ist sehr viel. Übrigens Liverpool in meinen Augen, das, was ich bisher alles gesehen habe, die wirklich einzigste Mannschaft in Europa, die überzeugt, wirklich die einzigste, da kannst du jetzt alle anderen für mich durchgehen, keine andere Mannschaft überzeugt, so sehr zumindest wie Liverpool. 11 Punkte, das wird schwer zu holen sein, glaube ich, wenn Liverpool so konstant bleibt, und trotzdem glaube ich, dass City sich berappelt und wir dann im Februar, März schon wieder über ein ganz anderes City sprechen, was auf jeden Fall die Möglichkeit wieder haben wird, die Champions League zu gewinnen und je nach Abstand in der Premier League zumindest Zweiter wird.
Frei nach dem Motto, der Weihnachtsmann ist kein Osterhase, das haben wir ja schon gelernt.
Ja, wobei, das entscheidet dann nachher Liverpool, ne? Das ist nicht mehr City jetzt.
Ja, vielleicht in der Champions League dann zumindest. Aber ja, ich finde trotzdem, das beste Beispiel ist ja so City, wo du immer das Gefühl hast, wenn die mal einzeln in Führung gehen, dann ist das Spiel eigentlich schon entschieden, weil du keine Chance hast da irgendwie, weil die dich so dominieren. Und dann führen die 3-0 gegen Feyenoord und spielen noch 3-3. Also das ist ja das beste Beispiel, dass da einiges schief läuft. Und trotzdem so, du hast Pep schon angesprochen, auch das Jahr, was du unter ihm gespielt hast. Man sieht da jetzt auch so in den Interviews, ne, dann zerkratzt er sich seine Birne da oder seine Nase und ist dann so, der kann auch nicht dann aus sich raus oder kann das auch nicht verstecken, dass er mit Niederlagen echt nicht so gut umgehen kann vielleicht. Wie war das vielleicht in dem Jahr, wenn ihr mal ein Spiel verloren habt, wie ist er damit umgegangen?
Ja, es kommt da glaube ich immer so ein bisschen auf das gesamte Bild an, ne? Also er ist schon eigentlich dann immer sehr, sehr analytisch, dass man weiß eigentlich relativ schnell auch, warum das passiert ist. Jetzt merkt man einfach, dass da über dieses analytische, taktische, was er verändert, natürlich dann die emotionale Schiene noch dazukommt. Also A, ist er es nicht gewohnt, B, ist er dann natürlich auch ja ein Perfektionist, und wenn dann so viel sich aneinander reiht an Sachen, die absolut nicht perfekt sind, dann ist das glaube ich jemand, den das zerfrisst von innen. Wenn er dann vielleicht auch noch feststellt, okay, hier und da hätte er vielleicht sogar auch was anderes machen können, dann ist er glaube ich, ja, kann man sich so vorstellen, ne, dann zerfrisst einen das von innen, wenn man so ein Perfektionist ist und wenn man vor allem auch gewohnt ist, ja, eigentlich quasi jedes Spiel zu gewinnen. Und das ist jetzt so eine Phase, aber am Ende ist er einfach, ist er zu gut, ist City zu gut, als dass das ewig so geht. Auch wenn es eine überraschende Serie ist, das muss man schon sagen. Überraschend aber vor allem auch deswegen, weil sie einfach so gut waren in den letzten Jahren, weißt du? Also, dass man sagt, okay, das hätte man jetzt wirklich nicht erwartet in der Konstanz von nicht gewonnenen Spielen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die, wie gesagt, die kommen wieder. Die also kommen wieder wie so einige. Ich meine, ich habe es vorhin gesagt, ne, du hast in Europa aktuell Liverpool als Konstante in der Liga und Champions League, aber es gibt keine zweite Mannschaft, die auch nur irgendwo konstant ist sonst.
Na, stimmt.
Also keine.
Das stimmt. Also wir halten auf jeden Fall fest, City wird nicht absteigen in dieser Saison. Das ja, können wir schon mal bestätigen. Gut, haben wir das. Ich habe eine Frage für dich. Wenn du dich, oh, so viele Fragen, letztes Mal schon Chris gemacht, ne? Aber egal. Wenn du dich, yes, wenn du dich entscheiden müsstest für eine Sache, oder für eine Seite besser gesagt, du hast, also ich sag's gleich, für welchen Sender, sagen wir mal so. Du hast das Freitagsabendspiel, du hast Samstagnachmittag, hast du die Einzelspiele und du hast Samstagabend das Topspiel. Oder du hast die Samstagskonferenz, 15:30 und sonntags die Einzelspiele. Wenn du dich entscheiden müsstest, wo, was würdest du nehmen?
Ich würde auf jeden Fall Freitag, Samstag Einzelspiele nehmen.
Ja?
Ja, na klar. Und Topspiel. Topspiel ist immer das beste Spiel, meistens. Wobei, da hat auch schon mal, weil ich keine Namen nennen, aber ja, weil ich ehrlich gesagt, naja, diese Frage steht und fällt ja im Endeffekt, weil alles andere sind ja Variablen, steht ja im Endeffekt mit dem, willst du unbedingt die Konferenz haben oder nicht? So, das ist ja, damit steht und fällt ja die Frage. So, der eine hat dann Freitagabend, der andere hat Sonntag. Aber ich brauche die Konferenz ehrlich gesagt nicht so sehr. Okay. Also ich bin sowieso, also Konferenz habe ich glaube ich, kann mich nicht dran erinnern,
damals,
weil ich letztes Mal Konferenz
Premiere
geschaut. Ja, vor verpixelten Bildschirm. Aber ich gucke, also guck sowieso jetzt nicht so viel Bundesliga, aber wenn ich gucke, gucke ich ein Spiel, hole ich mir sowieso ein Spiel raus. Deswegen bringt die Konferenz mir eh nichts. Und dann meistens sowieso, wenn dann eher das 18:30 Spiel, weil das dann schon das bessere Spiel meist ist.
Ich habe noch eine dritte Option für dich.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel nur das Samstagabend Zweitliga-Topspiel hast, kannst du auch nehmen.
Boah, was? Nochmal. Nur das. Nur das Samstagabend.
Samstagabend Zweitliga-Topspiel. Kannst du auch nehmen. Als dritte Option. Weil das nehme ich bei meinem RTL zukünftig, so wie es jetzt durchgesickert ist.
Ja, gut. Was, dann würde ich jetzt die ehrliche Antwort weglassen. wenn du da involviert bist.
Weiß ich ja noch nicht. Ne? Das will ich jetzt nicht vorgreifen, aber
das okay, ist, das ist meine Antwort.
Auf jeden Fall gut möglich.
Wenn du da als Experte dabei bist, dann würde ich natürlich das nehmen.
Ja, guck mal.
Wenn nicht, interessiert mich genauso wenig wie alle anderen Zweitligaspiele.
HSV gegen Schalke oder so, da kannst du da mal einschalten.
Ja.
Ne, das wollte ich dir noch als Option mitgeben, aber ich glaube ja, dass viele das anders sehen, ne? Also für viele ist ja so die Konferenz so die heilige Kuh, ne?
Ja, möglicherweise.
Und ich finde das eigentlich auch mal ganz geil. Ich habe jetzt auch am Samstag mal wieder so Konferenz geschaut und auch das vielleicht wieder so aus emotionalen Sichtpunkten aus der Vergangenheit auch, dass man einfach damals Konferenz schon oft und gerne geschaut hat. Und wenn es halt damals losging mit Videotext und Radiokonferenz oder mit verpixeltem Schauen und so weiter. Ich finde die Konferenz immer, das ist wieder so ein Produkt, was ich halt geil finde. Aber es ist natürlich trotzdem auch schwer zu sagen, was nehme ich jetzt lieber, weil teilweise habe ich ja auch, dass ich lieber dann zum Beispiel Union schaue als Einzelspiel oder Werder als Einzelspiel, weil ich einfach Bezug dazu habe. Aber ich glaube so...
Ja, das fällt dann weg, ne? Außer sie spielen Sonntag.
Ja, man kann ja auch beide Sender haben. Das ist ja... Oder beide
Streaming. Du hast mich ja gefragt, entweder oder, ne?
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube trotzdem, für viele Fans ist so die Konferenz immer noch das Nonplusultra. Und da müssen
kann
sie
ich
jetzt...
Noch mal, kann ich noch, ich habe mal eine Frage. Wie hast du denn die Videotext-Konferenz geschaut? Also das...
Nein, das war ist ja so ein Vorläufer. Einfach keine Ahnung, dass halt die... dass man die Ergebnisse alle auf einem Tableau
hat. Habe ich nicht vergessen, ne? Was du gerade gesagt hast. Hört ihr schon zu?
Nein. Das war also die ersten Schritte. Da ist die Konferenz ja, so ein bisschen entstanden. Nein, also das finde ich schon, aber klar. Ich glaube, für viele Fans ist Konferenz immer noch so das Nonplusultra. Und dafür müssen sie sich jetzt bei DAZN registrieren. Weil die haben nämlich die Konferenz. Sky hat das andere Paket. Und mal gucken, wie das so...
Und RTL hat das Zweitliga-Topspiel.
Ja. Und da kommt noch vielleicht noch ein bisschen was dazu. Mal gucken, was da noch so gibt. Naja, haben wir das auch erledigt? Wollen wir noch ein paar Fragen beantworten?
Ja, machen wir doch mal, ne?
Boah, ich hab noch eine Frage.
Ja, dann mach. Du hast ja das Vorfragerecht.
Ja, ich war letztes Mal spazieren und hab dann so echt so random, einfach keine Ahnung, hat man manchmal so Gedanken, die man nicht erklären kann. Mhm. Und auch da habe ich wieder so über den Leverkusen und Xabi Alonso und sowas nachgedacht und dachte, das ist ja kaum noch vorstellbar, irgendwie ein anderer Trainer zu sein. Da ist mir nicht eingefallen, wer war vor Xabi Alonso Trainer bei Leverkusen? Weil das ist ja noch gar nicht so lange her, aber man kann sich das irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass davor irgendwie ein anderer war. Oder mir ist es nicht eingefallen, wer da Trainer war vor. Könntest du das jetzt so ad hoc beantworten?
Ad hoc?
Normal weiß man doch sowas als Fußballinteressierter und Begeisterter. Sowas wusste ich eigentlich immer. Und da habe ich gedacht, wieso fällt mir das nicht ein? Liebe Leute, ihr könnt auch mal nachdenken, wenn ihr hier ein bisschen Fußball interessiert seid, wer vor Xabi Alonso Leverkusen Trainer war. Ich bin da nicht drauf gekommen. Also ich musste es dann
das
wirklich...
Das war der Dings hier, der jetzt bei Gladbach ist, ne?
Ja, richtig. Aber ich habe
Seoane, genau. Oder irgendwie so.
Genau. Ja, sehr gut. Ich habe einen Tag gebraucht, bis ich dann nachgeguckt habe.
Hast du nachgeguckt?
Ja, mir ist es einfach nicht eingefallen. Ich dachte, was ist denn los?
Doch irgendwie auf Platz 17 übernommen, ne? Das Ding.
Ja. Aber ich habe, was ist denn los mit mir? Da habe ich auch gesehen, davor war Hannes Wolf, 100 Tage Trainer. Das wusste ich auch schon nicht mehr.
Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht.
Ja.
Das hätte ich nicht.
Das wusste ich dann auch schon nicht mehr. Naja, das sind nur mal so zwischendurch. Jetzt kommen Fragen von unseren Hörern und Hörerinnen. Auch das immer wieder schön, dass da immer noch fleißig neue Fragen kommen. Und soll ich die erste vorlesen?
Ja.
Das macht Sinn, die ist auch an dich.
Gut.
Hallo Toni, hallo Felix. Danke für die wöchentliche Unterhaltung, sagt ein Hörer der allerersten Stunde. Das sind mir ja die Liebsten. Ich bin seit Jahrzehnten Madridista, das ist schon weniger gut, aber egal. Und auch seit einigen Jahren Redakteur beim größten deutschsprachigen Fachmagazin für Real Madrid. Real Total nennt sich das. So dass ich Tonis Karriere nicht nur als Fan jahrelang begleitet habe. Nun zu meiner Frage. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Toni in den letzten 10 Jahren nur einen Elfmeter für die Königlichen geschossen, nämlich beim Elfmeterschießen gegen Valencia im Supercopa-Halbfinale in der vorletzten Saison. Der letzte Elfer, den Toni davor schoss, dürfte der Verschossene im Bayern-Trikot gegen Real im Champions-League-Halbfinale 2012 gewesen sein. Wie kommt es, dass er so wenige in seiner Karriere geschossen hat, vor allem im Trikot der Königlichen? Danke im Voraus für die Antwort. Ganz liebe Grüße. Macht weiter so, der Edin. Wie kommt's?
Wie kommt das? Naja, also ich glaube, bei Real stimmt das, glaube ich, sogar. Da kann ich mich jetzt dann auch ehrlich gesagt an nichts groß erinnern. Ja, wie das kommt, ist relativ einfach. Also,
da war nicht mal irgendwie so in einem Preseason in Amerika irgendwie auch mal so?
Ja, das kann sein.
Aber das zählt ja nicht. Ne?
Nee, das zählen wir nicht. Ja, wie kommt's? Also wir hatten eigentlich immer überragende Elfmeterschützen. Also Cristiano war Elfmeterschütze, als ich kam. Und dann logischerweise auch die 5 Jahre. Dann danach hat Ramos übernommen. Auch ein Weltklasse-Elfmeterschütze. Jeder zweite ein Chip. Also wirklich.
Wie hat er drauf gekommen?
Auch, aber wirklich, also wirklich richtig guter Elfmeterschütze. Als Sergio dann weg war.
Vinicius?
Ja, jetzt zuletzt hat Vinny mal geschossen. Eigentlich auch eine ganz gute Quote, glaube ich. Jedenfalls,
Karim hat auch noch geschossen.
Oder? Karim, genau. Karim war auch ein sehr guter Elfmeterschütze, ja. Und Karim war auch ein sehr guter Elfmeterschütze. Von daher waren wir da einfach immer gut. waren wir einfach immer gut besetzt. Also wenn jetzt mal so ein Elfmeterschießen war, wie jetzt im Supercup, so, dann habe ich da natürlich auch geschossen, auch kein Problem.
Aber wir hatten gar nicht so oft Elfmeterschießen dann auch so.
Nee, den, war gar nicht so. Also wir hatten zweimal, zum Beispiel letztes Jahr gegen City, da, aber da war ich ja schon raus.
Ja.
Warst du auch im Stadion übrigens?
Ich erinnere mich.
Und City dann, noch gut. Dann damals 2016 auch das Champions League Finale gegen Atletico Madrid.
Da warst du auch raus.
Da war ich aber dann auch schon raus. So, von daher, das waren so die, an die ich mich erinnern kann. Allerdings war trotzdem, und das ist glaube ich falsch, trotzdem nicht der letzte Elfer, den ich geschossen habe, der von Bayern damals im Champions League Halbfinale, weil ich habe...
Ich weiß welcher.
Ja, einige sogar. Also ich habe relativ viele Elfmeter geschossen mit der Nationalmannschaft. Ja, da war ich ja auch dann zumindest vor dem ersten Rücktritt, war ich da ja auch Elfmeterschütze. Also ich kann mich allein aus dem Stegreif an mindestens 3 Elfmeter erinnern.
Ich 2.
Mit der Nationalmannschaft. Sogar an 4. Ich glaube, mein allererstes Länderspieltor war, glaube ich, sogar ein Elfmeter in Polen.
Ja, doch, stimmt.
Richtig. Jetzt, wo du sagst. Dann habe ich einen Elfmeter geschossen 2016 beim EM-Viertelfinale gegen Italien. Den ersten. Ja,
gegen Gigi.
Gegen Gigi. Der Gott sei Dank nicht mehr ganz so weggekommen.
Oh, der war aber platziert.
Der war platziert, aber war halb hoch. Ja, wollte nicht halb hoch, aber er war platziert und fest. Ja, ja.
Da war Gigi auch schon 44, 2016.
Deswegen. So, den, dann habe ich noch einen geschossen. An welchen erinnerst dich du denn?
In Frankreich.
Richtig.
Das war auch so eine schwierige Phase in Nationalmannschaft. Und da
Nations League Spiel in Paris und dann habe ich noch einen geschossen in Hamburg gegen Holland.
Aber ihr 3-2 gewonnen habt, ne?
4-2 verloren.
Achso,
das war das 2-2. Das war das 2-2 auf den Elfmeter und dann haben wir noch 2 bekommen. Ich glaube, wir haben 4-2 verloren. Also mit der Nationalmannschaft schon den einen oder anderen. Glaube ich, Nationalmannschaft auch 100% Quote, glaube ich. Also ich glaube 4 von 4, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, der Bundestoni.
Aber, also wenn es 4 von 4 waren, dann habe ich es gut ausgerechnet. Ansonsten vereinsmäßig waren es wirklich nicht so viele. Also der mit Real, dann damals Bayern, der verschossen, ja. Ich habe auf jeden Fall für Bayern auch irgendwann nochmal einen getroffen, irgendwie in einem Pokalspiel gegen Gladbach. In Gladbach, da erinnere ich mich dran. Aber bei Real waren es nicht so viele, um das abzukürzen. Ja. Aber wir hatten einfach immer wirklich gute Elfmeterschützen.
Ja, muss sagen, die du gerade genannt hast, die waren schon echt ganz gut, das muss man sagen.
Absolut. Ich glaube, von denen hat sogar fast Cristiano wahrscheinlich die schlechteste Quote, weil der einfach immer weiterschießen durfte. Aber Karim hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Quote, Ramos auch. Ja. Und Vinny ist jetzt eigentlich auch gut unterwegs.
Ja, oder jetzt ist Jude auch. Oder da gestern auch einen verwandelt.
Ja. Ja, ich glaube, Mbappé ist erstmal von der Liste gestrichen nach Dienstag.
Das stimmt wohl. Ja, ich bin auch froh, dass er nur nach dir gefragt hat.
Deine Quote ist nicht so gut, ne?
Ne, 0 von 2.
Gut, alles klar. Gehen wir weiter.
Danke.
Werbung.
Toni, weißt du, wo ich gestern war?
Nee, du bist ja immer überall und nirgends. Erzähl mal. Ton mitgebracht, du.
Das war wirklich schön.
Okay, man merkt, es war noch nicht Icon League gestern. Also ich weiß es nicht, wo du warst, aber es hört sich nicht nach Fußballstadion an.
Das ist richtig.
Der Hallensprecher meinte gerade Treffer. Das heißt, ich glaube auch nicht Basketball. Ja, löse es auf, Felix.
Ja, ich war bei den Füchsen Berlin. Beim Topspiel gegen THW Kiel. Beim Handball im sogenannten Fuchsbau. Was eigentlich die Max-Schmeling-Halle ist. Aber da war gestern großes Topspiel und die Füchse haben... Ja, Big Win war das. Sie haben ein überragendes Spiel gemacht, haben Kiel mit 8 Toren Unterschied nach Hause geschickt, glaube ich. 8 oder 9 waren es am Ende. Und das war ein Statement.
Das kann man nur sagen. Ist ja ein sehr deutliches Ergebnis, ne? Im Handball. Aber sag mal, das hörte sich jetzt wirklich da in der Halle, ja, nach guter Stimmung an, ne?
Handball ist eh immer gute Stimmung.
Jetzt konnte ich ja nicht da sein, ne? Aber hätte es denn für mich eine Möglichkeit gegeben, mir das auch anzugucken irgendwo?
Ja.
Man weiß ja immer nicht so genau, man hat ja gefühlt, sieht man immer nur Fußball überall. Wo hätte ich das Spiel dann gucken können?
Ja, da findest du gerade für Handball, Basketball oder auch Volleyball deinen Streaming-Service des Vertrauens. Das ist nämlich dein, DYN geschrieben. Zum Verständnis nochmal. Das ist nämlich dein Sport, dein Sender. Da kannst du einschalten und tollen Live-Sport, vor allem Handball schauen. Das hätte sich gestern schon mal auf jeden Fall gelohnt. Und trotzdem gibt's da auch das volle Programm, ne? Handball-Bundesliga haben wir gesagt. Dann haben wir natürlich auch Basketball. Als große Basketball-Fans, die Basketball-Bundesliga ist da auch am Start. Aber auch Volleyball, Tischtennis und auch die Hockey-Bundesliga seit dieser Saison. Und da schalt doch mal ein, weil im Endeffekt, Toni, Fußball haben wir sehr viel gesehen in unserem Leben. Ich glaube, ein paar andere Sachen können wir schon nochmal uns anschauen.
Ja, ich glaube, haben wir ja auch schon, ne? Ich meine, wir haben uns ja schon sehr offen gezeigt, ne? Auch anderen Sportarten gegenüber sind ja sehr, sehr sportbegeistert und gerade die angesprochenen von dir, da sind wir ja auch Fans, ne? Ich meine, ich war immer so ein bisschen Handball, war ich immer so ein, ja, wie soll ich sagen, ich wurde dann immer zum Handballfan, wenn irgendwie große Turniere waren mit Deutschland, aber auf diesem Wege werde ich mir das doch das eine oder andere Mal dann noch einverleiben können. Also da werde ich auf jeden Fall einschalten, aber es gibt halt auch neben den Live-Spielen gibt es auch wirklich immer spannende Hintergrundberichte und ja, neue Formate, zum Beispiel auch mit Kretsche und Schmieso, ja.
Kretsche war gestern auch getroffen, liebe Grüße soll ich ausrichten.
Dankeschön, würde sich auch freuen, dass wir hier ein bisschen darauf hinweisen, dass man ihn unter anderem auch bei Dein sehen kann. 7 Tage die Woche, Felix, alles live und auf Abruf.
Ja, aber keine Sorge, nicht 7 Tage die Woche Kretsche, ne? Das muss ja auch nicht sein.
Das ist richtig. Und wer vielleicht noch ein bisschen vorausschauen will, weil jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut, wo du warst, eins der absoluten Highlight-Spiele, Felix, kannst du schon mal auf den Zettel schreiben, wird das Nordderby zwischen Flensburg und Kiel am Sonntag, den 17.11. sein. Und das alles live bei Dein, Felix. Und es gibt natürlich auch wieder so eine kleine Aktion hier, ne? Wer uns dann hier auch wirklich zuhört und den Tipps so ein bisschen folgt, für den haben wir ja mal ein bisschen was.
Das ist richtig, es lohnt sich ja direkt wieder zuzuhören, denn aktuell hat Dein eine besondere Rabattaktion für euch. Sichert euch das Dein-Abo jetzt schon für nur 10 Euro im ersten Monat, nur für kurze Zeit. Und also Live-Sport ist immer noch das A und O, würde ich sagen, auch im Fernsehen. Und da ist Dein eine sehr gute Adresse. Also einschalten, viel Spaß.
Werbung Ende.
Moin Felix, moin Toni, vielen Dank für euren Podcast, den ich zwar nicht seit Anfang an, aber immerhin seit 2 Jahren jedes Mal höre. Ihr habt da schon öfter drüber geredet, auch mit eurem Vater, dass ihr irgendwann bemerkt habt, dass ihr fußballerisch sehr talentiert und auch besser als gleichaltrige Jugendliche wart. Wann habt ihr aber gemerkt, dass ihr bei dem Sport auch physisch mithalten könnt, also ausreichend schnell oder kräftig seid? Und falls ich eine zweite Frage stellen darf, wie sah euer Training in Saisonpausen aus? Ihr musstet euch ja fit halten, zum Beispiel mit was für einem Puls musstet ihr wie lange laufen? Gab es da einen Unterschied zwischen Felix und Tonis Vereinsmannschaften oder Mannschaften an sich? Liebe Grüße von Lennart aus München.
Ja, dann beantworte doch mal direkt.
Ja, also er darf auch eine zweite Frage stellen, die beantworten wir auch. Zu der ersten Frage, da ist ja so dieses, was uns geholfen hat, erstmal glaube ich, dass wir immer beide auch einen Jahrgang höher gespielt haben, aufgrund der fußballerischen Klasse, man muss es so sagen, die wir hatten schon, haben wir auch immer schon einen Jahrgang höher gespielt, ich glaube du teilweise auch 2, ne?
Kann sein, weiß ich gar nicht.
Was natürlich dann immer schon ein guter Test war und auch nicht immer leicht war, sich da durchzusetzen, weil in dem Alter 9, 10, 11, wenn du da gegen 1, 2 Jahre Ältere spielst, macht der Körper schon sehr viel aus, sich da durchzusetzen, aber es hat auf jeden Fall sehr geholfen und irgendwann auch mit der Zeit hat man gemerkt, dass man auch da mithalten kann. Der schwierigste Übergang ist aber einfach, das ist ja auch allgemein gesprochen, dieser Übergang von Jugend in Männerfußball, Profifußball. Da geht es natürlich um das persönliche, körperliche, auf der anderen Seite aber auch das Spieltempo, Zweikampfhärte und so weiter, ist dann halt nochmal 3, 4, 5 Level höher, das ist einmal was ganz anderes. Und da habe ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen länger gebraucht habe, weil schon das vielleicht auch versäumt habe, in dem Übergang mit 16, 17, 18 auch mehr körperlich zu arbeiten als nur am Fußballerischen. Und da habe ich mich vielleicht einen Tick auch schwerer getan. Wobei ich finde, heutzutage ist es auch so, dass die Jungs viel besser körperlich vorbereitet sind, weil das irgendwie auch noch mehr Fokus darauf gelegt wird, noch mehr ja auch auf wissenschaftlicher Seite auch gearbeitet wird und mit Daten und so weiter, und dass da die Jungs auch schon in dem Alter 15, 16, 17 viel mehr auch körperlich arbeiten, was vielleicht oft auch zu Lasten des Fußballerischen geht, muss man dann auch sagen. Aber dieser Übergang ist so der schwierigste und da habe ich, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht als vielleicht manch anderer. Und dann ist, glaube ich, auch wichtig, was hat man für Trainer, worauf liegen die Wert, arbeiten die auch individuell mit einem, aber vor allen Dingen muss man ja auch selbst irgendwie drauf kommen und ja, das hat bei mir vielleicht 1, 2 Momente länger gedauert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir war, Toni, aber du hast dich da ein bisschen schneller, glaube ich, zurechtgefunden.
Ja, ich habe mich schneller zurechtgefunden, aber eben auf der Basis von dem Fußballerischen, ne? Nicht, weil ich mehr gemacht habe für die Physis, also das überhaupt nicht. Also ich habe mich eigentlich ja, bis ich 19, 20, 21 war, sage ich mal, ausschließlich über das Fußballerische definiert und habe eigentlich parallel gar nicht dran gearbeitet, physisch besser zu werden. Von daher, das kam dann erst wirklich nachher.
In den letzten ein, zwei Jahren der Karriere, ne?
Hast du richtig in den 20ern ein bisschen extremer dann vielleicht ab der Zeit von hier, aber damals habe ich wirklich einfach nur von meinem Fußballerischen, von der Technik, von der Handlungsschnelligkeit gelebt und dass ich eigentlich dem Großteil der Zweikämpfe aus dem Weg gegangen bin oder ausgehen konnte, sage ich mal. Und deswegen habe ich eigentlich physisch, also wir haben ja auch in der Jugend, physisch haben wir ja nicht, also wenn man jetzt physisch übersetzt mit Krafttraining und sowas, physisch heißt ja auch eine gute Intensität im Training zu haben und ein gutes Spieltempo gehen zu können. Das konnten wir immer. Also ja. da waren wir physisch gut. Aber wenn physisch hieß Zweikämpfe und Kraftraum und so, da waren wir physisch nicht vorhanden. Aber wir brauchten es nicht.
Nicht anwesend.
Nicht anwesend, aber wir brauchten das halt auch nicht. Wir brauchten diese Seite des Spiels, sage ich mal, sehr lange einfach gar nicht. Und zur zweiten Frage, was wir in den Saisonpausen gemacht haben. Ja, Urlaub, ne?
Ja,
also es war wirklich bei mir so, dass ich wirklich jetzt erst extrem die letzten 3-4 Jahre ich eigentlich fast nie gestoppt habe, weil ich habe auch im Urlaub wirklich mindestens jeden zweiten Tag, wenn nicht sogar jeden Tag Sport gemacht, was gemacht, an mir gearbeitet, physisch, weil ich aus zwei Gründen, A, wollte ich mich wirklich in den letzten Karrierejahren einfach topfit halten und B, wollte ich nicht diesen Moment, wenn dann die Vorbereitung wieder losgeht und du weißt, du hast 4 Wochen nichts gemacht, weil ich genau wusste, wie sehr du dann irgendwie in den ersten 2-3 Wochen leidest. So und wenn
ja,
du
aber
dann,
vor allem auch, wenn du 2 Wochen, quasi wenn du 4 Wochen Urlaub hast und die ersten 2 Wochen nichts machst, wenn du dein persönliches Ding dann wieder machst, dann fällt es dir ja auch schwer, wenn du vorher 2 Wochen nichts gemacht hast.
Das ist schon schwierig und dann aber das Mannschaftstraining, was nochmal was anderes ist, mit irgendwie dann vielleicht 2-mal Training am Tag und immer dieses Gefühl, das wollte ich vermeiden und so kam ich eigentlich immer schon sehr, sehr gut vorbereitet zum Trainingsauftakt immer, sodass mir es eigentlich nie dann so richtig schwer gefallen ist in den letzten Jahren auch. So, das war dann eigentlich so der Grund. Aber früher aber gar nichts gemacht. Aber vielleicht
Urlaub.
Urlaub im Urlaub, vielleicht 2-mal die Woche Tennis gespielt, aber auch nicht, weil es Sport war, sondern weil es Spaß macht. Und das war's. Sonst gar nichts.
Ja, stimmt wohl. Ja, also ich habe das wirklich bis zum Ende durchgezogen, dass ich sage, ey, jetzt habe ich die ganze Saison, lange Saison, jetzt mache ich wirklich mal 10 bis 14 Tage wirklich nix. Rein auch für den Kopf so, aber ja, natürlich kam ich dann auch immer wieder zum Schluss sagen, oh, jetzt fällt es mir dann auch ein bisschen schwerer. Ich habe es dann mal so definiert, also nicht immer, aber sag ich mal so bis Mitte 20, sag ja, die Vorbereitung ist ja dafür da, um fit zu werden und nicht schon fit anzukommen. Aber na klar, es ist dann, wenn dann halt ein Konkurrent auf deiner Position oder der Mannschaft dann halt schon fit ankommt, hat er natürlich erstmal Vorteile in der Vorbereitung.
Ja, oder wenn du nach Belek fährst mit dem Thomas Schaaf, ne, und du hast gar nichts vorher gemacht, tut es wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr weh,
ja,
als wenn du...
Belek war immer Winterpause, die war eh nie so lang, dass man so richtig rausgekommen ist, das ging dann immer. Aber Sommerpause war teilweise schon...
Ja. War es im Sommer besser mit ihm?
Nein.
Nur woanders.
Ja.
Nur woanders.
Ja, deswegen... Ja. Ich habe es hinten raus auch dann besser verstanden, mich da fit zu halten. Vor allem auch, also wir haben ja wirklich auch mal, ich glaube, das ist bei euch anders, ihr habt eine Orientierung bekommen, aber nicht einen festen Plan, ne? Also einen festen Plan, was ihr jetzt dann und diesen
Puls. Ich habe Gott sei Dank in Teams gespielt, wo es wirklich keiner, also ich habe nie eine Pulsuhr mit in den Urlaub bekommen.
Bei uns war das teilweise wirklich so, dass du 1:1 die Läufe an diesem Tag und mit dem Puls und dann danach auch diesen Lauf halt schicken, so Foto von der Uhr machen und so weiter. Da hatte man teilweise auch keine andere Wahl, als das so zu machen. Und trotzdem habe ich für mich irgendwann dann auch gesagt, ey, das macht für mich gar keinen Sinn hier, da steht auf dem Plan, heute ist 60 Minuten Grundlagen Ausdauerlauf. Ich sage, wofür brauche ich diesen Lauf? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Und da habe ich dann teilweise irgendwann gesagt, komm, ich mache jetzt hier 40 Minuten Lauf, dafür halt schneller oder mit Tempo wechseln und so weiter, anstatt halt 60 Minuten diesen Ausdauerlauf zu machen. Und habe den dann so geschickt. Da kam auch nie eine negative Reaktion so, aber...
Der wurde sie auch nicht angeguckt.
Ja, vielleicht das, aber trotzdem habe ich gesagt, man lernt ja auch so seinen Körper besser zu kennen und lernt auch, was man braucht und was man nicht braucht. Und deswegen diese 60 Minuten Dauerläufe, die habe ich nie gemacht dann am Ende.
Ich hätte es auch mal sehen wollen, wenn man... Cristiano den Plan schickt und wenn der dann den 60 Minuten Dauerlauf weglässt und dann wiederkommt und sagt, Cristiano, den hast du nicht gemacht, du spielst nicht.
1000 Euro
das
Strafe.
Hätte ich sehen wollen. Ich glaube 1000 Euro Strafe und du spielst nicht. So, ich glaube, bevor man sich dann lächerlich macht, lässt man das dann hier weg, bevor man dann nach 4 Wochen sieht, ach, der Brasilianer hat einfach gar nichts gemacht.
Nun ja, ich glaube, es gibt halt aber auch Spieler, denen man einfach nur mitgeben muss, ey, mach nicht zu viel. So, ne? Die gibt's ja auch.
Ja, das ist eher die Richtung heutzutage. Ist wirklich so, ne?
Ja. Aber findest du auch diesen Übergang, das ist ja auch jetzt in den letzten Jahren viel miterlebt mit jungen Spielern, die dann hochgekommen sind, die sind schon körperlich trotzdem auch immer einen Schritt weiter, als wir es damals waren. Also rein körperlich, gar nicht mal...
Zwei.
Ja.
zwei Schritte weiter. Wir haben alle eigene Fitnesscoaches, die sie mit in Urlaub nehmen. Also, weiß nicht, das Geld haben wir anders ausgegeben in dem Urlaub. Kein Fitnesscoach dabei gehabt.
Ein Eisbecher.
Da haben wir einen gehört, der geguckt hat, dass irgendwie das Getränke da sind, oder? Ne? Von daher, da hätte ich eher einen verpflichtet. Der guckt, der Kühlschrank mal voll ist und genug Cola da drin steht.
Nee,
das hat sich verändert, aber lassen wir so. Ist ja eher professioneller, ist ja auch alles gut. Solange am Ende nicht so auch zu viel Wert nur auf das Physische gelegt wird. Aber das ist ein anderes Thema, ne?
Das ist richtig.
Felix.
Jo.
So, schicken wir uns jetzt hier gegenseitig in die Woche, ne? Es ist Dezember, Felix ist glücklich, da haben wir gar keine Sorgen mehr.
Ja,
und
was liegt denn an dieser? Oh, das wollte ich noch sagen. Du kannst am Donnerstag, kannst du WDR einschalten. Hast du WDR in Madrid?
Finde ich bis Donnerstag.
Findest du? Da ist nämlich, wir haben es angekündigt, wir haben einen Preis bekommen. Da ist die Preisverleihung, 1Live Krone, wird live übertragen. Da kannst du mal reinschalten. Oder auch ihr, liebe Leute, Programmhinweis.
Ja, richtig.
WDR, ich glaube 2015 geht's los, Primetime. Und solltet euch nicht entgehen lassen.
Hast du einen Auftritt?
Ja, ich werde auf die Bühne kommen. Mit dem Preis für uns entgegennehmen, stellvertretend.
Das ist gut.
Ja?
Das sollst du machen.
In Bielefeld. Freue ich mich drauf. Nee, und sonst liegt sonst noch was Wichtiges an die Woche? Oder
nee, ich jetzt heute Abend, das hat mit dir nichts mehr zu tun, aber heute Abend ist Play-In. Die letzten zwei Plätze werden vergeben fürs Finale Icon League. Dann Donnerstag hier 1Live Krone und dann am Samstag bin ich in Berlin für ein Herz für Kinder.
Ach ja, okay.
Und ja, da werde ich dann nächste Woche berichten, ne? Wie das so war.
Mach das mal, ich bin nicht in Berlin. Das heißt, wir werden uns knapp verpassen.
Ja, das ist kein Problem. Ich bin auch nur kurz da. Nee,
gar kein Problem für mich.
Gut. Ja.
Benimm dich, ne?
Ja, das ja, mache ich. Besser dich.
Ja,
besser
das dich auch. Ja. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Diese Folge wurde dir präsentiert vom Peloton. Find your push, find your power.